BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Und wir haben heute eine Dame zu Gast, die ja Menschen dabei hilft, ein Stück aus ihrer Kindheit in den Alltag zu retten. Gertrud Stadler hat in der Münchner Maxvorstadt die Puppenstube. Da kann man natürlich auch Puppen kaufen oder Teddybären oder Marionetten. Aber man kann eben auch kaputte Lieblinge vorbeibringen. Und die werden hier fachmännisch, fachfrauisch in dem Fall repariert. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Hallo, grüße Gott.
Wie der Teddy dann wirklich ein neues Auge bekommt oder die Puppe einen Arm und wie sie eigentlich dazu gekommen sind, darüber wollen wir uns unterhalten. Habe die Ehre heute mit Gertrud Stadler, die in München eine Puppenstube betreibt und da unsere kaputten Lieblinge fachmännisch reparieren kann. Sie sind ein echtes Münchner Kindl, gell?
Ja.
Das ist ganz selten heutzutage.
Ja. Ich bin in Gern aufgewachsen.
Im Stadtteil Gern?
Im Stadtteil Gern, ja.
Und das ist ein schöner Stadtteil. Warum? Erzähl's mal ein
ja,
bisschen.
Ja, das war nur ländlich und an der Würm und nicht weit in Schlosspark. Und wir waren Kinder auf der Straße. Wir sind auf der Straße groß geworden. Es war eine kleine Sackgasse und da waren 10 Häuserl und in jedem Haus war ein Kind. Und die haben alle miteinander auf der Straße gespielt. Die waren noch nicht einmal geteert, die Straße. Also wir haben auf der Erde gespielt. Da waren auch noch Bomben gerade neben dran, in denen wir gespielt haben. Also das war Kindheit in Freiheit. Das haben die Kinder heute nicht mehr.
Na, das muss man leider sagen. Und natürlich war, wenn die Straße nicht geteert war, war kein Autoverkehr da. Man hat also die Mütter konnten also ihre Kinder tatsächlich da ein bisschen laufen lassen, ohne dass sie Angst haben mussten, gell?
Ja, da hat ja ganz selten einer noch ein Auto gehabt. Ja. In der ganzen Straße hat keiner ein Auto gehabt. Also Radl war schon was Besonderes.
Und Ihre Mama, die war berufstätig auch, die war nämlich Schneiderin, gell?
Meine Mutter war Schneiderin, aber die hat zu Hause gearbeitet.
Das war natürlich dann geschickt,
weil es war sie geschickt,
beides
ja.
vereinen
ja.
konnte.
Allerdings ist sie sehr jung gestorben und war sehr jung, dann eine Waise praktisch.
Haben Sie Geschwister gehabt?
Wie
haben
nein, gar nicht. Keine Geschwister.
Haben Sie dann übernommen zu Hause so ein bisschen Pflichten sozusagen?
Meine Großmutter hat mich dann versorgt und hat mich dann großgezogen. Und die ist dann auch immer bei mir geblieben.
Das war dann München in den 50er, 60er Jahren?
Ja.
Eine andere Stadt als jetzt.
Ja, es war eine andere Stadt.
Wenn Sie sich so zurückbesinnen oder erinnern, was ist Ihnen so als besonders schön oder prägnant oder seelenvoll in Erinnerung aus der Zeit?
Ja, die schönen Geschäfte, die man damals gehabt hat, das waren ja alles kleine Läden, die besondere Sachen verkauft haben. Und großes Kaufhaus nur mit Stoffe, sowas gibt es heute ja gar nicht mehr. Also die haben ja auch noch ganz Stockwerke hoch hat es da Stoffe gegeben, also von Paletten angefangen, also das war ganz toll.
Ja, die Frauen haben halt vermutlich tatsächlich auch mehr selber gemacht.
Die haben alle selber genäht und der Burda war ja da ganz groß, weil die ja die Schnitte rausgebracht haben und auch die Zeitung und also das, da hat es keine Konfektion noch nicht gegeben. Die kam erst später. Die kam erst in die 60er, 65er, ja.
Also man war eigentlich darauf angewiesen, später, dass man mit Nadel und Faden
arbeiten
kann.
Meine Kinder, die haben
noch
alles genäht gekriegt.
Ja, war ja auch nichts zum Kaufen lange Zeit. Ja, weil so warst du gleich gar nicht.
Also ich habe als Kind alles natürlich dreimal umgemodelt gekriegt. Also meine Mutter hat also einen Militärmantel für mich, einen Lodenmantel genäht. Aber das, was heute Kinder zum Beispiel im Winter anhaben, also diese Anzüge, die haben wir ja alles nicht gehabt. Wir haben ja einen Anorak und eine Keilhosen und Stiefletten, die zum Schnüren waren. Und wenn man da im Winter, damals waren die Winter noch etwas anders, also da hat es nur richtig Schnee gegeben. Wenn wir zum Schlittenfahren gefahren sind, dann haben wir drei Handschuhe übereinander angehabt, weil es das alles noch nicht gegeben hat.
Also man ist zurückgekommen, gell, von draußen und war wirklich nass, weil die Sachen haben ja nur eine bestimmte Zeit gehalten. Es war ja keine Hightech-Phase und kein Vlies und kein Nix. Man war dann durchnässt.
Ja, man war durchnässt. Und dann wurde das alles aufgehängt über dem Ofen. Es war ja nur Kohle und Holz Herd, also noch kein Elektroherd. Und da war oben drüber so eine Spinne. Und wenn man das heute einem Kind erzählt, dann sagt ihm, von was redest du?
Ah, in meiner Grundschulzeit habe ich es noch so erlebt. Also bei mir in der Grundschule hing
dann
hingen
das
die Sachen über den Ofen,
genau. Und tropfte. Und ich saß verfroren auf dem Grandl, auf dem Wasserschiff. Vom Ofen und habe mich aufgewärmt. Also, und wir waren da draußen, wir haben ja nur Mützen aufgehabt und Handschuhe, gestrickte. Also das war...
Und gerade schön war es.
Wir haben viel mehr gefroren, aber wir waren auch mehr abgehärtet. Also da, und im Sommer ist man den ganzen Sommer barfuß gelaufen.
Ja. Und ist man da damals schon, ist man da an Würm gegangen, schwimmen oder sowas? Hat man das gemacht? Oder war das überhaupt erlaubt? Oder haben die Eltern gesagt, bleib bloß weg?
Ja, man ist in die Würm gegangen und ich bin auch mit meiner Mutter in die Würm gegangen, aber dann haben sie immer Glasscherben reingeschmissen und Bierflaschen und dann hat sie sich einmal die Ferse aufgeschnitten und dann wurde es auch verboten.
Ja, aber es war kalt, sicheres Wasser. Das hat bestimmt nicht mehr als 17, 18 Grad gehabt, auch in den Sommermonaten.
Ja, also für uns war das kein Problem.
Also würden Sie sagen, im Nachgang betrachtet, eigentlich war es eine schöne Kindheit.
Es war eine tolle Kindheit in Freiheit. Wir sind in den Friedhof marschiert, wir haben die Toten angeschaut, wir sind im heutigen Olympiaberg, das war ja alles Schutt, da sind kleine Wege durchgegangen, die sind dann über zur Winzerer Straße, da hat meine Tante gewohnt, wenn man die besucht hat, dann sind wir durch den Schuttberg marschiert. Also das war...
Und es ist keine nostalgische Verklärung jetzt. Nein, das war gesagt, man sagt nicht. Man, nein, es war nicht alles gut, um Gottes Willen. Es waren auch harte Zeiten, aber vieles war schön trotzdem.
Ja, aber man hat die harten Zeiten nicht gespürt, weil die für alle waren. Also es war da keiner, der reich war. Es waren die alle, die waren im Grunde genommen alle gleich.
Ja. Und Ihre Mama, wie gesagt, war Schneiderin. Haben Sie da ein bisschen Talent abgekriegt oder haben Sie über die Schulter geschaut? Haben Sie ein bisschen mitgeholfen?
Ja, ich habe ja immer zugeschaut, wenn sie an einer Maschine gesessen ist. Dann bin ich auch dabei gesessen und habe auch irgendwas gemacht. Mhm. Und deshalb kann ich das. Ich kann halt Schnitte machen, ich kann durchschlagen. Oder wenn man eine Tischdecke gestickt hat, da hat man den Stoff gekauft und dann mal Blaupapier und dann ist das draufgebügelt worden. Und dann habe ich in jeder Ferienzeit habe ich eine Tischdecke gestickt, weil da hat man sich ja noch beschäftigt.
Ja, was hat man dann gemacht mit den Tischdecken? Hat man
ich habe teilweise immer noch welche.
Haben Sie es noch? Ja. Legen Sie es auch auf?
Ja.
Ach schön, Weihnachtsmotive, Ostermotive, Frühling, Maiglöckchen drauf. Hat meine Tante eine gemacht, mal für mich, habe ich heute noch, habe ich auch noch. Ja. Ach, das ist schon, es war eine ganz andere Zeit. Also wie gesagt, ich finde immer, man darf es nicht verklären. Jede Zeit hat so ihrs. Aber es gibt natürlich schon ein paar Punkte, wo man sagt, ja, da ging es uns früher vielleicht ein bisschen besser, eben mit dieser Freiheit, die Sie angesprochen haben als Kind, dass man noch nicht so, auch nicht so ängstlich behütet wurde, weil das ängstlich Behüten nicht nötig war. Formulieren wir es so.
Nein. Ja. Nein, es war nicht nötig. Ja. Wir waren uns selber überlassen. Wir haben gespielt.
Sag ich mal, Puppenmutter Gertrud Stadler ist heute bei uns zu Gast. Aufgewachsen im Münchner Stadtteil Gern. Sie haben erzählt, es war eine wunderschöne, eine sehr freie Kindheit. Und wie hat sich Ihr Lebensweg entwickelt? Schulzeit war zu Ende. Haben Sie gewusst, in welche Richtung Sie gehen wollen? Wie ist denn da weitergegangen?
Nein, zu meiner Zeit war es ja so, dass man froh sein hat müssen, wenn man eine Lehrstelle gefunden hat. Ja. Also normal hat man überhaupt keine Lehrstelle gefunden, sondern man hat jemanden gekannt, der ein Geschäft gehabt hat oder was und hat an das vermittelt. Ja, aber sonst hätte man überhaupt keine Lehrstelle. Also da ist man auch nicht gefragt worden, wo ist du das oder wo ist du jenes oder was sind deine Begabungen, die man ja in dem Ding noch überhaupt gar nicht, in dem Alter noch gar nicht feststellen kann. Die entwickeln sich ja erst. Und ich habe froh sein müssen, dass ich überhaupt eine Lehrstelle gefunden habe.
Wo
und ich habe dann Fotografin und Laborantin gelernt, ja, in der Lehrstelle. Und man war schlecht bezahlt. Es hat ja, deswegen hat man halt auch eine schlechte Rente, weil man wenig verdient hat. Ja. logischerweise. Ich habe 25 Mark im Monat verdient und im dritten Lehrjahr dann 55 und da hat man keine großen Sprünge machen können.
Hat Sie der Beruf damals, also Sie haben ja gesagt, Sie mussten schon auch ein bisschen nehmen, was gerade möglich war. Hat es Ihnen gefallen oder haben Sie gesagt, das mache ich zwar zu Ende, also ich mache meinen Lehrberuf fertig, aber da werde ich nicht alt?
Nein, ich habe dann nach der Lehre schon weiter das gemacht. Ich habe dann zwar die Stelle gewechselt, ich bin dann woanders hin, aber dann hat mich die Technik überrollt. Weil in meiner Lehrzeit, da hat man noch mit Platten fotografiert und hat man noch die Filme selber entwickelt. Und hat die Tanks sauber machen müssen. Also man hat auch die Fotos noch selber gemacht. Und dann kam ja eine ganz andere Zeit mit einer anderen Technik.
Aha. Und das war, was hat das für Sie bedeutet dann konkret, wenn Sie sagen, die Technik hat mich überrollt?
Dann, ja, die hat mich überrollt. Weil
war der Job weg oder hat man gesagt,
nein, jetzt, ich habe dann auch was anderes gemacht.
Ah, okay.
Ich hab dann mehrere Sachen gemacht. Also
müssen wir jetzt gar nicht im Einzelnen vertiefen, aber wo war dann der Schlusspunkt eben mit dieser Puppenstube? Dieser
ja, da war ich 29 und dann habe ich überlegt, mit was ich mich selbstständig machen könnte.
Ach, das war das Ziel, Sie wollten selbstständig sein.
Ja, ich wollte selbstständig sein. Mein damaliger Mann, mein zweiter Mann war das, der hat immer gesagt, du bist ein Macher.
Eine Unternehmerin.
Du musst selber was machen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja wunderbar, aber bitte mit was? Mhm. Weil das war die Zeit, wo diese Hippie-Boutiquen aufgemacht haben. Und
Räucherstäbchen und die Räucherstäbchen Tunikas und ganze, aus Indien,
ja,
die bunt
gefärbten,
mit Spiegelchen drauf.
Ja, und Secondhand-Läden und so. Ja. Dann habe ich gesagt, nein, also mit Modi will ich nichts mehr zu tun haben, das habe ich schon hinter mir. Ich will was ganz anderes. Ich will was einfach noch nicht gibt.
Ja.
Und dann wollten wir ins Theater gehen, in die Lach- und Schissgesellschaften, da waren wir zu früh dran. Und dann sind wir so ein bisschen in Schwabing da rummarschiert. Und dann haben wir in einen kleinen Antiquitätenladen reingeschaut. Und der war schon geschlossen, aber die haben in der Türe ein kleines Puppenwägelchen stehen gehabt mit zwei, drei Puppen drin. Und dann sagt mein Mann ganz gelassen, du, einen Puppenladen habe ich auch noch keinen gesehen.
Ach.
Und da hat es mir einen Schlag auf den Kopf gegeben. Ja. Also da habe ich gesagt, das ist es, das mache ich.
Ja.
Ich mache einen Puppenladen auf.
Das war ja durchaus auch gewagt zur damaligen Zeit, oder? Kann man das schon so formulieren? Weil, ja, wie Sie sagen, es war so ein bisschen die Hippie-Ära, da war jetzt alles was. Und Puppen sind ja oft, auch heute noch natürlich, alt. Auch es gibt neue, klar, aber es gibt natürlich viele alte, mit denen sie dann auch zu tun haben. Das war ja damals jetzt nicht so viel wert, sage ich mal, in den Augen von vielen Menschen, wo man gesagt hat, ach komm, der alte Kruscht, meine Oma hat eine Puppe gehabt, was interessiert mich das heute? Also ich finde, es war ein Wagnis in der damaligen
Zeit. Ja, das war schon ein Wagnis, weil es hat es nicht gegeben. Also so, wie ich mir das vorgestellt habe, dass die Puppen nicht in Kartons sind und dass die berührt werden dürfen und dass man die anschauen kann. Und ich wollte auch nicht diese Massenproduktionen, sondern ich wollte auch von Künstlerpuppen.
Ja, Künstlerpuppen.
Und ich wollte also schöne, kostbare Sachen haben.
Ja.
Und so hat sich das dann entwickelt. Ich habe mir dann Künstler gesucht und ich habe mit meinem Mann viele Reisen gemacht und wo immer wir hingekommen sind, war irgendjemand, der was Besonderes gemacht hat. Also es hat mich magisch dahingezogen. Ich habe also ganz viele Künstler gehabt, die für mich Puppen gemacht haben und bei denen ich Puppen gekauft habe.
In welchen Ländern, wenn ich fragen darf?
In Italien.
Mhm.
In Frankreich. Ich bin da gibt es eine Kunstgewerbemesse in Frankreich. Da bin ich immer hingeflogen und habe mir die Künstler angeschaut und habe bei denen auch gekauft. Und in Prag und in Ungarn, in ganz Europa.
Ja, wie war da die Verständigung? Wie hat man da geredet miteinander? Ja, Hand, Fuß, Englisch?
Das ist,
ging schon irgendwie, gell?
Das ist ein Problem, weil in meiner Zeit, wie ich in der Schule war, hat man kein Englisch gelernt. Da hat es ja noch gar nicht gegeben. Ich muss auch dazu sagen, dass ich also absolut unbegabt bin für Sprachen. Das ist nicht mein
man kann nicht
Talent.
Alles.
Ja. Und darüber bin ich allerdings ein bisschen unglücklich, weil ich würde mich schon gern, aber komischerweise, ich habe mich immer verständigen können. Ich habe mit Hind und Fürs geredet. Ich war auch in Amerika und bin trotzdem durchgekommen mit allem, was ich wollte, habe ich gekriegt. Und das ging alles.
Und jetzt die Idee dieser Puppenladen, dann auch die Idee, ich will keine Massenware, ich will die schönen Sachen, die Künstlersachen, das muss man ja aufbauen. Also wie lange haben Sie sich da Zeit gegeben, bis Sie gesagt haben, und jetzt sperre ich die Tür auf und jetzt lege ich los?
Ja, ein Jahr. Mhm. Also die Vorbereitung war ja, das Schlimmste war ja, einen Laden zu finden. Ne?
Ja.
Das war ja echt das Problem.
Und haben, ist das, war das damals schon
da? Das war damals schon der Laden.
Wo es heute noch ist, in der Maxvorstadt.
Ja. Und der hat jemand gehört, wo die Frau ein sehr schönes Geschäft hat mit Rahmenanfertigung auch und Stichen, die Stiche gerahmt hat. Und die hatte einen Laden in der Amalienstraße. Und
ich kenne den
noch. Mein Mann ist vorbeigefahren.
Ich meine, ich kenne den noch. Aus der Studenten. Mhm. Ja.
Mein Mann ist vorbeigefahren und hat gesagt, du, da steht, wir ziehen um aus der Amalienstraße in die Amalienstraße weiter unten, was also näher am Zentrum war. Dann muss ja ein Laden frei werden. Da gehen wir jetzt schauen, was das ist. Und dann sind wir da hin und dann waren wir bei ihr. Und das hätte mir auch gefallen. Das wäre ein schöner kleiner Laden gewesen. Ich wollte was Kleines, Schnuckliges. Und dann habe ich sie gefragt und hat sie gesagt, nein, der ist schon vermietet. Dann habe ich gesagt, schade. Und dann hat sie gesagt, warum? Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und dann habe ich ihr erzählt, dass ich gerne einen Puppenladen aufmachen möchte. Und hat sie gesagt, wissen Sie, mein Mann, der hat eine Werkstatt in der Luisenecke Schellingstraße. Rufen Sie ihn an und wenn er Sie sympathisch findet, vielleicht gibt er einen. Und den habe ich dann angerufen und er fand mich sympathisch und meine Idee fand er auch ganz toll. Und dann hat er mir seine Rahmenwerkstatt gegeben.
Da hat er nicht mehr gearbeitet drin?
Da hat er nicht mehr gearbeitet. Das war also alles fürchterlich verhaut und alles. Aber es war ja eine Werkstatt. Mhm. Und dann habe ich schon mal den Laden gehabt. Ne?
Ein Glück.
Ein Glück.
Ja.
Und wir haben uns vorher X-Läden angeschaut, aber da war nichts dabei, weil das eine war in der Passage. Da habe ich gesagt, nein, und in den Untergrund, nein, da gehe ich auch nicht hin und in keine Passage will ich auch nicht. Und also es war nichts, bis ich dieses Ding gesehen habe. Und das ist ja eine Ecke, es ist ein Schaufenster in der Schellingstraße, eins ist in der Lösenstraße.
Geschickt.
Und das ist genau, der Eingang ist genau im Eck. Und ja, und dann
dann eingerichtet.
Dann habe ich diesen Laden gekriegt. Ich meine, da spielt das Glück auch eine große Rolle. Ja?
Ja.
Und auch die Sympathie, die man dem anderen gegenüberbringt. Also, und der Wille. Man muss was wollen. Dann kriegt man das auch. Und dann, dann habe ich angefangen. Ich habe Freunde gehabt mit wenig Geld, das muss ich noch dazu sagen. Ich habe ja ein paar tausend Mark abgespart gehabt. Also das hat ja auch nicht gereicht. Ja.
Ja.
Und dann hat mein Mann mir Geld geliehen, was er alles zurückgekriegt hat. Und dann Kaution, die Ablöse. Also da war dann schon der erste Weg.
Man muss es ein bisschen renovieren und herrichten, streichen und machen und tun.
Und dann muss man den herrichten, weil der war ja in einem katastrophalen Zustand. Also man musste alles machen. Mhm. Und ich hatte damals einen Freund, also einen richtigen Freund.
Ja.
Kein
Spusi, schon klar.
Spusi. Und der war handwerklich wahnsinnig geschickt und der hat mir dann geholfen. Wir haben die Wände bespannt, wir haben alles selber gemacht. Wir haben das Sofa, das ist ja alles jetzt noch so wie vor 50 Jahren.
Ja.
Wir haben das Sofa bezogen und ich habe ganz bestimmt die Vorstellungen gehabt, wie ich das überhaupt einricht. Ja. Es ist ja wie, ja, wie daheim.
Wie ein Wohnzimmer stelle ich mir das vor.
Wohnzimmer.
Ja.
Mhm. Und ja, und dann hat sich das entwickelt. Ich habe am Anfang natürlich mit ganz wenig angefangen, weil ich habe ja auch noch nicht so viele Leute kennengelernt, als wie dann im Laufe der Jahre. Mhm. Ja. Das war dann so in die 80er Jahr, da war die Hochzeit, dann 80, 85, 90, da war das dann ein richtiger Boom.
Was war, wissen Sie noch, wann Sie aufgesperrt haben? Das Datum? Also,
nein, das weiß ich nicht mehr.
Aber das Jahr?
Ja, 75.
Ja, 75?
Ja.
Wow.
Also das Jahr, und ich weiß auch nur, dass es im Frühjahr war, also es muss im März oder April gewesen sein, aber ich konnte nicht einmal nachschauen, weil ich den Mietvertrag gar nicht mehr habe. Ah. Ich bin inzwischen ein paar Mal umgezogen, aber spielt keine Rolle.
Ja. Und also Sie haben angefangen, Sie haben aufgesperrt. So, und der erste Kunde oder die erste Kundin oder die Ersten, wie kamen
ja,
die zu?
Wie sind die auf Sie zugegangen?
Die haben nur geschaut.
Die haben gesagt, mei, ist das nett, und waren begeistert, fanden das schön. Aber da war ja auch der Umsatz noch gar nicht so toll. Ja. Ich bin dann auch zu den großen Puppenfabriken und habe mir die Musterzimmer angeschaut. Und da haben sie dann oft so Puppen gemacht, die sie, wo sie ein Modell gemacht haben und wo sie das erste produziert haben, aber dann haben sie es nicht in die Produktion genommen, weil das zu teuer war, weil das zu aufwendig war und so. Und diese Dinge habe ich mir immer gesucht. Die hab ich dann mir genommen. Die haben es mir dann auch günstig überlassen, weil sie froh waren, dass die nicht mehr umeinander kugelt sind. Ja?
Ja, ja, ja.
Und dadurch habe ich solche Sachen ganz ausgefallen gehabt. Also nicht nur teure Objekte, sondern auch wirklich günstige Sachen für Kinder.
Die aber und besonders waren.
Die aber besonders waren.
Ja.
Ich habe zum Beispiel immer wollen, dass die echtes Haar haben, weil das halt viel besser zum Kämmer ist und weil das sich auch nicht verfärbt und so. Und ja, und dann sind natürlich die Leute zu mir gekommen und haben gesagt, sie möchten, ob ich einen Chinesen als Puppe machen kann. Dann habe ich gesagt, ja, kann ich.
Ja.
Und dann habe ich das probiert. Ich muss dazu sagen, mein Vater war Bildhauer.
Ah,
und
aha.
Also da war ich schon.
Auch da war ein bisschen was in den Genen.
Da war schon was in den Genen, ja.
Ja, was Künstlerisches.
Und
ja.
Dann habe ich die erste Puppe, die ich gemacht habe, war eine Chinesenpuppe.
Mhm. Und haben Sie ganz selber?
Mit einem Kimono, ja. Oh. Da habe ich den Kopf habe ich modelliert und den Körper habe ich aus Stoff gemacht. Und dann habe ich Seide gekauft. Hat es ja damals noch gegeben, den Seidenreinhard, wo man die schöne Teilseide und alles kaufen hat können. Und dann habe ich den verkauft.
Aber das war ja damals
teuer.
Schon, wollte ich gerade sagen, das war ja schon was wert.
Weil, ja, das war schon
also
was wert.
Auch damals musste man ja die Arbeitszeit, die in so einem Stück steckt, ja zahlen.
Ja. Wobei heute die Arbeitszeit nicht mehr bezahlt wird, die man investiert.
Ja.
Das muss man schon sagen.
Ja, glaube ich. Da kann man eigentlich nicht so viel verlangen,
durch
wie man verlangen müsste.
Durch diese vielen Billigprodukte sind die Leute schon so versaut, dass sie gar nicht mehr sehen, was wirklich Qualität ist und was nicht.
So, Sie haben also Ihren Puppenladen gehabt, haben ihn schön eingerichtet, so wie Sie sich vorgestellt haben, haben Puppen zusammengeholt, zum Teil auch selber gemacht. Wie schnell hat sich das rumgesprochen, dass Sie da so ein so einen Kleinodladen haben, dass Sie da was haben, was es schwer zu finden gibt und eigentlich gar nicht so oft, wirklich nicht oft gibt?
Ja, Gott sei Dank war die Presse sehr gütig zu mir, ja, und hat große Artikel geschrieben über damaligen meinen Laden und so, dass der also sehr schnell bekannt worden ist. Und dann gab es ja mal so einen richtigen Boom, wo mehrere Läden aufgemacht haben, aber die haben natürlich diese Qualität nicht gehabt, weil die haben die Erfahrung nicht gehabt. Ich meine, da war schon ein Vorsprung von 15, 20 Jahren und der ist schon groß gewesen, ja. Also es hat dann Antiquitätengeschäfte gegeben, die alte Puppen gehabt haben, und aber als Konkurrenz war das nicht für mich.
Wo lag denn Ihr Schwerpunkt so im Sortiment? Sagen Sie, also bei mir waren es eigentlich schon die Künstlerpuppen, also die schönen, die man sich dann irgendwo, ja, vielleicht auch auf das Sofa setzt, also quasi in die Erwachsenenwelt integriert? Oder sagen Sie, na, ich habe schon auch wirklich die Spielsachen gehabt, die Spielpuppen?
Ich habe wahnsinnig viel Spielpuppen verkauft, und zwar habe ich in Frankreich importiert. Die haben sehr schöne Spielpuppen gemacht. Also das sind unsere Leute nicht hingekommen. Die Fabriken haben dann nicht so viel aufgebracht als wie in Frankreich. Und die habe ich verkauft wie warme Semmeln.
Ja, ich weiß noch, die ersten Puppen, die ich gekriegt habe, das war damals auch neu, glaube ich jedenfalls. Sie werden es vielleicht wissen. Die hießen Schlummerle und Träumerle.
Ja.
Die kennen Sie noch,
ja,
gell?
Ja.
Und das waren ja, also die Puppen haben den Kopf gehackt und mit den Haaren zum Kämmen, aber der Körper war weich.
Der war aus Stoff,
das
und
war
die Arme und die Beine, die waren
so
aus Kunststoff.
Genau.
Also die waren aus Kunststoff. Die waren von Schildkröte.
Ja, weiß ich.
Ja. Und die kommen jetzt natürlich alle nacheinander und da kommen die jungen Frauen und kommen mit Puppen, die sie bei mir
als Kinder
gekriegt haben,
ja, ja,
als Kinder. Und die wollen sie jetzt wieder hergerichtet haben für ihre Kinder. Und das ist im Moment der Trend. Also es wird nichts Neues gekauft, es wird das Alte, was man hat, wieder hergerichtet.
Ja.
Und das finde ich ja auch ganz okay, das ist ja, ja gut.
Ist auch nachhaltig, ist ja sinnvoll. Ich habe die sehr geliebt und das waren halt so, was ich schön fand bei den Zweien war eben, vorher waren die Puppen ja alle starr. Die sind gestanden, die Arme konntest hochtun, die Beine, also die waren aber starr. Und diese zwei Babypuppen, das waren so Kuschler. Die hat man in den Arm nehmen können, ja, und die konnte man knuddeln. Und wenn wir halt also mit der Freundin Puppenmama gespielt haben, ja, dann war das halt wichtig.
Ja.
Ja, ja. Ach, das habe ich aber gern mögen. Schön, dass Sie es noch kennen, ja.
Ja, klar.
Ich glaube, die waren damals ein Verkaufsschlager.
Ich habe auch noch welche.
Haben Sie noch welche? Ja. Wir haben sie weitergegeben. Also die sind in der Familie weitergegeben worden.
Die sind in der Familie
weitergegeben. Die Enkel dann bei uns, ja, bei uns auch so mitsamt dem Stubenwagen.
Ja.
Wunderschöner Stubenwagen, rot-weiß kariert. Und das, glaube ich, ist ja auch die Faszination daran, dass eigentlich zumindest die Frauen, Buben hat man damals noch nicht so integriert in diese Puppenspielwelt, aber die Frauen, dass die alle, wenn man zu dem Stichwort was berichtet, sagt jede, ja, meine hat Susi geheißen und meine war so und so. Jeder hat da was zum Erzählen. Das sind so Erinnerungen, wertvolle,
ja,
Erinnerungen.
Es ist natürlich schon, das hat dazugehört zum Kindsein.
Ja.
Und das ist aber halt nicht mehr so.
Nicht mehr mehr?
Ja.
Aha. Und dann sind ja die Barbie-Puppen kommen, die habe ich auch noch so, die ersten Barbie-Puppen, da war ich vielleicht 8 oder 9 Jahre, das war dann von Mattel aus Amerika, das war ja nun ganz was anderes. Ich würde mal vermuten, Sie haben sie nicht sehr geliebt.
Ich habe sie nicht geliebt, weil ich habe sie meine Kinder nicht gegeben, ich habe sie nie gekauft, die wollten die aber auch,
klar,
haben.
Ja.
Und dann war mal ihr Kindergeburtstag und dann hat eine Freundin von meiner Tochter ihr die von sich abgetragene geschenkt und dann war die halt da.
Ja.
Und dann habe ich mir gesagt, ja, das ist ganz schön, aber ich werde für diese Puppe nichts
nähen
kaufen und nichts nähen.
Ja.
Daraufhin habe ich die eine Kindernähmaschine geschenkt zu Weihnachten, haben sie Kindernähmaschine gekriegt und dann haben sie für ihre Barbie-Puppe selber genäht.
Na, schauen Sie immerhin.
Und dann habe ich den Spielwert von dieser Puppe erst einmal erkannt.
Ja.
Dann habe ich gesagt, das war eigentlich blöd, was du da gemacht hast. Denn eigentlich, weil das war in der Zeit, wo sie erwachsen sein wollten und wo die Barbie-Puppe alles hatte. Die war groß, die war schlank, die war blond, die hat einen Busen gehabt und das haben sie alles noch nicht gehabt.
Und einen Lippenstift,
und
so Schminkköpfele, das gab es ja alles.
Und alles, also das war,
es war dieses Imitationsspiel,
ja, aber
was junge Mädchen ab einem gewissen Alter machen.
Also diese, ja, ganzen Sachen habe ich nicht gekauft, die haben sie sich dann auf dem Flohmarkt gekauft. Aber ich habe sie nicht gekauft. Aber ich habe den Spielwert von der Puppe erkannt. Und wenn jemand zu mir gekommen ist und die Barbie-Puppe wollte, dann habe ich gesagt, Sie bitteschön, gehen Sie ins Kaufhaus,
ja,
kaufen Sie Puppe und kaufen das Kleid, die Nähmaschine dazu.
Ja, dass die Kinder was. Gut, Sie haben ja, wir unterhalten uns ja auch während der Musik läuft und Sie haben mir ja gesagt, Sie sind auch für die Frauenbewegung auf die Straße gegangen. Dieses Frauenbild, das die Barbie-Puppe natürlich da vermittelt hat, das kann ja auch nicht in Ihrem Sinne gewesen sein. Das haben ja aufgeklärte Frauen einfach
abgelehnt. Aber das war es gar nicht. So weit haben die Kinder in
haben
der Zeit
gedacht,
gar nicht
gell?
Gedacht,
ja, das stimmt,
sondern die haben nur daran gedacht, dass sie eigentlich so sein wollen jetzt wie diese Puppe, so erwachsen.
Was heutzutage auch nicht mehr sehr, ja, opportun ist, natürlich.
Ja.
Genau. Also, und natürlich, was man der Barbie-Puppe, glaube ich, zugute halten muss, die verschiedenen Rollenbilder. Die gab es ja, die gab es als Ärztin. Die gab es, also es gab, ja, nicht nur das klassische Frauenbild, sondern die Barbies waren auch berufstätig.
Ja.
Und das war eigentlich gut, dass man gesagt hat: Schau, genau, junge Frau, siehst du,
ja,
wie die Barbie, du kannst auch alles werden.
Ja,
ja, das war eigentlich gut.
Aber das, also so hintergründig haben die Kinder gar nicht gedacht. Es war so, die schönen Kleider, die sie gehabt hat und so erwachsen zu sein wie die Barbie-Puppe, das war das Credo.
Gab es eigentlich regionale Unterschiede? Also sagen Sie, eine Puppe aus Frankreich habe ich sofort erkannt, eine Puppe aus Italien habe ich auch sofort erkannt. Ja?
Ja.
Inwiefern?
Ja, ja, weil sie halt unterschiedlich waren.
Also kann man das festmachen? Kann man sagen, ja, die Franzosen haben den Stil gehabt oder da waren die Haare eher dumm?
Ja, da war alles schicker.
Ah.
Die Franzosen haben schickere Kleidung gemacht. Das war bei den Kinderkleidern schon so. Also meine Kinder haben von meiner Schwiegermutter, die hat in Frankreich gelebt, in Paris, und die hat immer Kinderkleider geschickt. Da haben mich die Leute auf der Straße angesprochen und haben gesagt, wow, so wie sie so 2 Jahre alt waren und 3 Jahre, da haben die so tolle Sachen gehabt. Also die haben, die wenig Geld gekostet haben, aber das hat es im Kaufhaus gegeben in Frankreich. Und das war auch bei den früheren alten Puppen. Da sind ja oft die Teile, die Köpfe in Deutschland gemacht worden und die Körper auch. Und die sind dann, da hat aber einer nur die Köpfe gemacht, der andere hat nur die Körper gemacht. Und dann sind sie in Frankreich zusammengesetzt worden und sind sie unter ihrem Namen verkauft worden. Und die Bekleidung wurde in Frankreich gemacht, aber die war eben immer sensationell. Also da ist der Geschmack, da sind wir Deutsche dagegen.
Okay. Und die Italiener, stelle ich mir vor, da spielt wahrscheinlich das Marionetten, diese Commedia dell'arte. Also die Marionettengeschichte wahrscheinlich eine große Rolle, gell?
Die Marionetten, komischerweise ist es erst später gekommen. Also da habe ich vielleicht meinen Laden schon 15 Jahre gehabt. Und dann habe ich mit Marionetten angefangen, ja.
Weil, was war da so der
Impetus? Ich weiß nicht, Impetus, da ist jemand
gekommen,
nein, gefragt. Ich habe dann auf den Messen und bei den Künstlern gesehen, dass die Marionetten machen. Und dann fand ich das auch ganz toll. Und ich habe ja dann ganz viele Marionetten selber produziert. Ich habe selber ganz viele gemacht. Das mache ich halt gar nicht mehr, weil ich nicht mehr dazukomme. Ich habe nur Teile rumliegen, wo ich, jedes Mal, wenn ich sie sehe, tut es mir leid, dass ich sie nicht fertig machen kann.
Haben
wo
Sie
ich alles dazu habe, die Stoffe und alles, aber wo ich keine Zeit habe, mir läuft die Zeit davon. Ich müsste eigentlich 24 Stunden am Tag arbeiten. Ich dürfte gar nicht schlafen.
Ja, weil Sie etwas machen, was natürlich sehr stark nachgefragt wird und was es nicht mehr gibt. Da unterhalten wir uns dann nach den 11 Uhr Nachrichten in der Richtung mit dem Reparieren und was Sie da machen und was Sie machen können, wo, wie weit Ihre Kunst da auch wirklich geht. Jetzt nochmal zu den Puppen. Wenn jemand eine Marionette will, das ist Dekoration. Also das ist nicht zum Spielen gedacht, sondern...
Doch.
Doch, schon auch.
Doch.
Okay.
Doch. Ich habe zum Beispiel einen großen Stamm von Kunden, der aus Jungen besteht, komischerweise.
Ja.
Sind das alles Buben, die Marionettenspieler werden wollen.
Ah.
Und die haben von klein auf bei mir Marionetten gekauft. Die haben also mit ganz kleinen, einfachen angefangen. Und dann sind sie immer teurer und immer exklusiver geworden. Und dann war es so, dass sie studiert haben und dann haben sie natürlich Kunst studiert oder Theater oder in dieser Branche. Und dann haben sie Marionetten gesammelt und dann aber ganz hochwertig, also schon in der Preisklasse von 1500, 2000 D-Mark.
Okay.
Und aber nur Unikate und alles Einzelstücke. Und die haben, also da habe ich 3 Studenten gehabt, die haben immer einen Scheck gekriegt vom Vater zum Geburtstag und der wurde zur Hälfte in die Marionette investiert und das Weihnachtsgeld in die andere Hälfte.
Haben Sie die alle selber gemacht oder war das auch so eine Mischform? Manches geholt im Ausland und manches selbst gemacht?
Ja.
Gab es denn innerhalb Ihres...
Aber ich bin dann auch auf Messen gegangen.
Ja.
Mit meinem Produkt bin ich auf Messe gegangen. Also das, was ich selber gemacht habe und produziert habe, habe ich ja ausgestellt und habe auf Messen verkauft.
Aber
viele Jahre.
Ja, aber Sie konnten ja wahrscheinlich die Nachfrage gar nicht befriedigen als Einzelperson.
Weil das war schon in einer gehobenen Preisklasse.
Also ach so, da dünnt es aus.
Ja,
da
ja.
dünnt es aus.
Da dünnt es aus. Also das war...
Jetzt in Ihrem Sortiment, wenn Sie sagen, da waren meine Künstlerpuppen, da waren meine Spielpuppen, dann habe ich meine Marionetten gehabt, Steiftiere oder halt Plüschtiere auch.
Ja, das hat sich erst in letzter Zeit so entwickelt. Aber ich kaufe ja nur alte.
Die sind alt, ja. Ja. Aha. Und was war denn immer so Ihr persönlicher Liebling, wo Sie gesagt haben, haben alle eine Berechtigung, sind auch alle schön, aber das sind meine, wenn ich wählen darf oder müsste?
Wahrscheinlich die Alten.
Doch schon. Ja. Ja. Ja.
Wahrscheinlich die Alten. Also ich habe so vielleicht 2 oder 3 Puppen in meinem Laden, die ich wirklich nur jemand verkaufen möchte, der was verdient.
Ja, also würde ich sagen, die geben es nicht einfach her.
Nein, die geben nicht das einfach muss, her. Also ich würde sie nicht für mich behalten, aber ja. Weil ich bin ja schon so alt. Aber ich würde sie auch nicht jemand geben, der sie nicht verdient.
Ja. Verdienen im Sinne von, der das wertschätzen kann, genau. Der einen schönen Platz für sie hat, der ja. Also wirklich eine Verbindung aufbaut ja. Zu dem schönen Stück. Und wie sind diese Alten zu Ihnen gekommen?
Ich habe sie angekauft.
Ah, okay. Wo findet man das?
Ja, da gibt es Leute, die
oder kommen haben ein die gewisses Laden, oder?
Ja, die ja. Kommen schon, die kommen in den Laden.
Die kommen in den Laden, sagen, ja. Schauen Sie her, ich hätte was, ja. Möchte mit rennen, ja. Ist das von Interesse für Sie?
Ja. Weil viele gehen ins Altenheim, weil es sind ja schon Puppen, die dann 120 Jahre alt sind. Ne?
Oh, ja. Aber Sie müssen doch eine wahnsinnige Expertise haben. Also, also werden Sie gefragt manchmal, zum Beispiel von einem Antiquitätenhändler oder so, könnte ich mir vorstellen, er sagt, na, da geht es zur Frau Stadler, weil die weiß das jetzt, sie kann das einordnen
ja, das
für
schon.
Mich.
Also
das
es schon. Kommen Leute zu mir, die dann wissen wollen, was ihre Puppe wert ist, ja. Wobei das im Moment ganz schwer zu sagen ist.
Es ist immer ein Liebhaberstück. Und da für alle Liebhaberstücke bestimmt die Nachfrage den Preis. Ja. Und was einem selber wert ist, glaube ich. Was ja. Einem selber wert ist. Das ist so eine ja. Herzenssache. Ja.
Aber es ist im Moment ist die Nachfrage schlecht, weil die jungen Leute nicht interessiert sind. Und die alten Sammler, alle in meinem Alter sind. Die sind 80, 85, 90 und die gehen ins Altenheim oder die wissen, dass ihre Puppen entsorgt werden, dass die also.
Dass jemand vielleicht wegschmeißt.
Keiner sogar. Haben will, dass ja. Sie weggeworfen werden. Kommen auch Leute zu mir und bringen mir ihre Puppe und sagen sie, bevor sie jemand wegschmeißt, ich gebe es ihnen, weil da haben sie wenigstens noch einen schönen Platz.
Was Sie können, eben handwerklich machen, was Sie tun können für die Leute, die zu Ihnen kommen, die sagen, schauen Sie her, mein Teddy, schauen Sie her, meine Puppe, können Sie da helfen, können Sie da reparieren. Darüber unterhalten wir uns nachher. Vielen Dank bis hin.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich bei uns zu Gast heute, Gertraud Stadler von der Puppenstube in München. Wir haben in der ersten Stunde uns darüber unterhalten, wie ihr damals die Idee dazu gekommen ist, einen Puppenladen zu machen, woher sie ihre Waren sich wirklich auch zusammengesucht hat, zum Teil auch selber macht und wie das alles entstanden ist. Und jetzt wollen wir uns gleich unterhalten, liebe Frau Stadler, über das Thema Puppendoktor, denn da haben Sie auch ganz viel Erfahrung und viele Leute haben Sie da schon glücklich gemacht und Ihren Teddybär oder die Puppe ein bisschen repariert. Wer da alles kommt, was Sie alles machen können, wie Sie es machen können, das interessiert uns. In Ihrer Puppenstube, da haben Sie natürlich nicht nur die ganz unterschiedlichen, großen, kleinen, schönen, alten, neuen Puppen, sondern Sie haben ganz viele Kunden, die kommen und sagen, oh, können Sie mir helfen? Mein Teddy, schau, der ist so abgelebt oder dem fehlt ein Auge oder der Puppe fehlt ein Arm. Also diese Reparaturen, die haben wahrscheinlich sehr schnell begonnen, als Sie den Laden aufgemacht haben, dass die Leute kommen sind und um Hilfe gefragt haben, oder?
Ja, das ging sehr rasch. Mhm. Da habe ich mich natürlich auch erst entwickeln müssen, weil man braucht wahnsinnig viel Kenntnisse in allem. Also egal, ob das Pappmaché, Holz, Porzellan oder welches Material es ist, man muss über diese Sachen Bescheid wissen. Und das lernt man aber nur im Laufe der Zeit. Also das ist nichts, was man lernen kann.
Nein, das ist so ein bisschen Learning by Doing. Also indem man sich damit beschäftigt, kriegt man mit den Jahren eine gewisse Praxis einfach und Erfahrung.
Ja, und Erfahrung. Ja. Und deswegen ist es also schwer, das weiterzugeben, weil da müsste ich mich bei jedem hinsetzen und das erklären und zeigen. Und dazu habe ich die Zeit nicht.
Ja. Was kommt denn, also fangen wir mal mit dem Teddy an. Der Teddy, was ist bei dem, der ist abgeliebt, oder?
Der ist abgeliebt, der hat teilweise überhaupt keine Haare mehr. Genau. Also da ist dann nur noch der Unterboden da.
Was macht man dann?
Ja, dann lässt man so, wie er ist.
Ist so?
Dann wird er gereinigt, okay, ja, wird ausgehöhlt, damit man richtig waschen kann. Und dann wird er wieder neu gestopft, weil das, was da drin ist, ist meistens Holzwolle. Die zerbröselt dann mit der Zeit. Und wenn sie bröselt, dann durchsticht sie den Stoff und dann dauert es nicht mehr lang und dann hat der Stoff Löcher. Und dann kommen die Leute natürlich, weil da die Sägemehle rausfällt.
Ah, also es ist nicht so, dass man den alten Teddy quasi aufhübscht in dem Sinne?
Doch, wenn er in einem guten Zustand
ist,
schon.
Wenn er in einem guten Zustand ist. Mhm. Aber kann man da an dem Fellchen was tun?
Am Fell kann man nichts mehr machen.
Das nicht.
Das Fell
sondern nur
ist, wie es ist.
An der Figur, an der Form, dass er wieder Stand hat, Griff hat.
Ja. Dass er wieder gefüllt ist, weil die sacken dann ja so zusammen. Das im Laufe der Zeit sackt das ja alles zusammen. Und dann muss er eben neu gestopft werden. Und das Stopfen ist echt eine ganz, ganz schwierige Arbeit, weil das muss ganz gleichmäßig sein. Da dürfen keine Knödeln entstehen, dass eine Stelle härter ist als wie die andere. Und das ist also wirklich, und beide Füße müssen gleich sein. Und das ist wirklich, also das Stopfen ist eine ganz anstrengende Arbeit für mich.
Was nehmen Sie da? Also ist das noch Holzwolle oder das war früher so?
Es ist zum Teil Holzwolle und zum Teil ist es Füllmaterial, das man für Allergiker Kissen verwendet. Und manchmal mache ich beides, dass ich die, wenn das zum Beispiel ein kleiner Bär ist, dann kann man die Watte schlecht so in die vorderen Teile schieben, dann sind die Arme und Beine so klein und der Fuß, der ist dann so, der muss dann so fest werden und das mache ich dann mit Holzwolle, aber dann anschließend dann stopfe ich mit der Watte.
Also wie lange sitzen Sie da? Also jetzt sehen wir mal so einen mittelgroßen Bär und jemand kommt und sagt, bitte helfen, bitte schön machen.
Den zu?
Ja, zu stopfen.
Insgesamt?
Ja.
Also nur das Stopfen?
Ja, zum insgesamt
da das Bärle. Einen Tag.
Brauchen Sie einen Tag. Und was kommt dann noch dazu? Wahrscheinlich muss man gucken, ob er
aushöhle. Wenn in Aushöhle, das ist auch schwierig, weil da muss ich ja die ganzen Teile zerlegen. Also manchmal ist es ja auch, dass die auf Scheiben sind, damit sie die Arme bewegen können nach oben und unten. Und diese Scheiben, die haben eine Kante und die durch das viele Bewegen wetzen die diesen Stoff durch. Und dann entsteht da, wo die Scheibe ist, ein Loch.
Ja.
Und dann muss ich das aber alles aufmachen. Ich muss die Scheibe rausmachen. Dann kann ich den Stoff unterlegen.
Boah.
Dann wird der unterlegt, damit es nicht ganz durchbricht. Und dann muss die Scheibe wieder neu gemacht werden. Und jetzt bin ich natürlich schon dabei, dass mein Schwiegersohn mir immer hilft. Diese Scheiben, da muss man dann den Dorn so anziehen und muss man eindrehen. Und das erfordert wahnsinnig viel Kraft, weil das sind ja so Metallnägel. Und das muss der dann machen, weil ich die Kraft nicht mehr in der Hand habe.
Aber das haben Sie sich alles so selber beigebracht mit der Zeit?
Ich habe mir
mit
alles beigebracht, ja. Aber über extremes Wissen.
Ja, ach Gott, das ist ja, also bleiben Sie uns erhalten. Wir brauchen Leute wie Sie ganz dringend.
Ja.
Weil es gibt ja weit und breit kaum
Nein,
jemand.
Die braucht man ganz dringend, weil es ganz viele Menschen gibt, die brauchen, das glaubt kein Mensch, aber es gibt 80-Jährige, die mit ihrem Bären ins Bett gehen und die mit dem Frühstücken. Und Kinder, die dieses Tier gar nicht aus der Hand geben, die einen Aufstand machen, wenn sie bei mir im Laden sind, dass sie den jetzt hergeben müssen, dass sie den nicht jetzt gleich machen kann. Und das ist oft ganz schwierig.
Ja, denke ich mal. Und wie ist zum Beispiel, wenn er Augen braucht, haben Sie da so einen Fundus? Ja, haben Sie überhaupt einen Fundus für Ihre ganzen Ersatzteile?
Ja, ich habe einen Riesenfundus, weil ich habe 4 oder 5, also 4 bestimmt, aber ich glaube sogar 5 Puppenkliniken aufgekauft.
Also der jemand, der aufgelöst hat, dass Sie gesagt haben, sind Sie hingegangen, ganz gezielt. Und,
in Dachau eine, in Wolfratshausen eine, in Landshut eine, in München eine. Ich habe eine Kollegin gehabt in München, aber die ist vor 3 Jahren gestorben. Da habe ich den Nachlass gekauft. Und ich solche Ersatzteile wie ich habe kein Mensch mehr.
Die kriegst du auch nicht mehr. Die kriegt man auch nicht bei der Industrie. Also die kriegt man auch nicht beim Hersteller.
Nein, da kriegt man überhaupt
nichts. Also kannst du ja bei der Firma Steif anrufen und sagen, ich brauche ein paar Augen. Mhm. Ja. Und wie schaut es bei der Puppen aus? Was haben Sie da alles so rumliegen?
Alles, was man sich vorstellen kann. Arme, Beine. Und es hat ja verschiedene Marken gegeben. Die haben ja alle verschiedene Formen gemacht. Ja.
Verschiedene Haut auch sozusagen. Und, die war heller, die war ein bisschen dunkler.
Auch.
Ja, kommt ja auch dazu.
Und ich habe tausende von Teilen. Tausende.
Wo lagern Sie das?
Ja, über Lager.
Ja, auch da ist es drin. Okay. Ja.
Wow. Also, aber das dauert Stunden, wenn ich oft was suche.
Ja, das glaube ich.
Wenn ich einen ganz bestimmten Fuß suche.
Sie, aber Sie wissen, Sie haben ihn, gell?
Ich habe ihn.
Sie wissen es. Ja. Das haben Sie im Kopf. Und dann, wo ist er?
Also bei mir war eine Frau, die hatte einen kleinen Affen, ungefähr 20 cm groß oder vielleicht 30. Und der hat keine Hände mehr gehabt, weil da schon die Holzwolle zerbröselt ist. Also die Hände sind schon weg gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich da Handy hinmache, das ist nicht billig.
Ja, klar.
Ja, war als Mutterl und ohne viel Geld. Ja. Dann habe ich gesagt, ich lass mir was einfallen. Ich überlege mir was. Mhm. Ich glaube, ich habe ein paar Puppenhandschuhe, ganz bunte, die ich für den Affen verwenden kann. Und das war so nett, weil sie hatte dem schon Stiefel angezogen, sie hat Puppenstiefel gekauft, weil die Füße auch schon kaputt waren. Ja, weil die Füße sind vorne aus Filz und bis zum Gelenk ist es der Stoff vom Affen, der mit Haare ist. Mhm. Und der war eigentlich nur ganz gut, aber der Filz war nicht so besonders gute Qualität. Und dann habe ich gesagt, sie soll ihn da lassen, ich lasse mir was einfallen. Und dann wusste ich, ich habe irgendwo diese bunten Handschuhe. Kleine Puppenhandschuhe. Ja. Ich habe die übrigens gesucht. Plötzlich ist mir eingefallen, da könnten sie sein. Also ich schaue in den Karton, prompt sind sie da drin. Also ich habe das unten dann schön zugemacht, dass die Holzwolle nicht mehr rausfällt. Und habe diese Handschuhe ausgestopft und habe sie dann da hingenäht.
Und dann hat es gut ausgesehen.
Hat es gut ausgeschaut. Und der war lustig, weil der hat schon eine bunte Krawatte gehabt und hat einen Hut aufgehabt. Also das hat super dazu gepasst. Und die Stiefel. Und dann habe ich so angerufen und gesagt, sie, ich habe mir was einfallen lassen, sie können kommen. Das hat dann 25 Euro gekostet.
Also wenig Geld
wenig,
für die Arbeit, die
dahinter gesteckt ist.
Ja.
Es hat nicht jeder so viel Geld. Und das war ihr, den hat sie aus ihrer Kindheit und der war ihr ganz wichtig.
Ja.
Die ist in Tränen ausgebrochen.
Ja.
Dann ist sie gekommen und hat mir ein Alpenfeilchen-Töpfchen geschenkt. Also die Leute sind wahnsinnig dankbar, dass man ihnen das erhält, an was sie mit ihrem Herz so hängen.
Ja.
Und das ist nämlich auch sowas, das macht ein gutes Gefühl.
Ja, natürlich. Ja,
das macht für mich ein gutes Gefühl, ich bin glücklich. Ja, dann hat sie mir den noch fotografiert, hat mir ein Foto geschickt, mit einem Brief, den er geschrieben hat, der Affe,
ja,
wo er sich bedankt, dass er jetzt Hände hat. Und also, man glaubt es ja nicht, ich habe eine Mappe, wo ich diese ganzen Briefe aufhebe, die mir die Leute dann schreiben. Ja.
Doch, das glaube ich schon. Weil, wie gesagt, sie helfen ihnen dabei, ein Stück Kindheit, das vor dem Verfall in irgendeiner Art und Weise steht oder beschädigt ist, wieder in ihren Alltag, in ihrem Leben, in ihr Leben zu retten.
Ja, meistens
und das ist sehr, sehr viel wert.
Meistens ist es ja so, dass dieses Objekt eine ganz bestimmte Bedeutung hat, weil sie zu einer bestimmten geschenkt wurde oder
Man weiß ja auch nicht, warum, zum Beispiel zu Kind, wenn sie Kind, sie haben ja selber Kinder und Enkelkinder. Man weiß zum Beispiel auch nicht, wenn der Kind hat vielleicht 5 Tiere zur Wahl und dieses Kind geht auf ein Tier los und dieses eine bleibt es dann. Das ist dann der Liebling. Die anderen sind auch geduldet und geliebt, aber dieses eine Tier muss es sein und das rettet man dann über die Jahrzehnte eben oft in ein Erwachsenenleben.
Das ist schon verrückt. Also der Bär wurde zum Beispiel mal zum Weihnachten geschenkt und hat eine bestimmte Bedeutung. Mhm. Der ist dann gleich mit ins Bett genommen worden und der wird dann nicht mehr losgelassen. Ja. Und was ganz schlimm ist, das sind die Erstlingspuppen, die man den Kindern gibt. Weil diese Erstlingspuppen, die aus Stoff sind, die ja nicht viel Geld kosten, die kosten vielleicht 45, 55, 60 Euro, aber das ist schon hoch, die dann ganz aus Stoff sind, die werden alle ins Bett mitgenommen.
Ja.
Weil die weich sind und die nimmt ein Zweijähriges oder ein Kind mit 1,5 Jahren schon mit ins Bett. Und wenn die aber im Bett sind, dann vergessen die Leute, dass die Kinder ja in der Nacht schwitzen. Jeder Mensch schwitzt in der Nacht 2 Liter Wasser. Und das geht ja in die Stoffe hinein. Und das geht dann auch in die Füllmaterial. Und wenn ich die oft ausleere, dann sind das nur noch Klumpen. Mhm. Und das ist dann alles verschwitzt da drin, das ist zusammengeklebt. Und das ist also auch nicht so angenehm. Ja. Aber die muss man eigentlich 3-mal mindestens, am besten 4-mal kaufen.
Ja, wollte ich gerade sagen, ich kenne Leute, die das machen, die einfach zumindest eine zweite Katz oder Hund oder Bär oder was, um was es immer geht.
Ist zu wenig.
Genau, ist zu wenig.
Okay. Ist zu wenig. Die müssen 3-mal mindestens, aber 4-mal wäre ganz gut, jede Woche ausgetauscht werden. Und zwar nicht, wenn eins kaputt ist, dass man einen Ersatz hat, sondern man muss die alle gleichmäßig abgeliebt werden lassen.
Solange man es noch so reinschummeln kann, gell? Dass sie es nicht merken.
Ja,
dass man komm sagt, tut man weg, tut man das Neue hin, in Anführungszeichen das Neue, und dann irgendwann sind
das,
die auch alle gleich
im Appen. Das kann man gut machen. Ja. Aber das muss man machen, weil dieses eine letzte Ding dann nicht durch das ganze Leben gehen kann. Und ich habe 15-Jährige, die mit diesem völlig zerrissenen Ding kommen, aber ich kann doch etwas, was vor 15 Jahren produziert worden ist, stellt die Firma gar nicht mehr her. Die stellen ja was saisonal her, also jedes Jahr was anderes. Dann habe ich die Stoffe nicht, dann kann ich da rumrennen. Ich habe da so viel Zeit verloren, dass ich es inzwischen so mache, dass ich zu den Leuten sage, sie besorgen den Stoff und wenn sie den haben, dann kommen sie und dann nähe ich den.
Ja, wo kriegt man den her? Gibt es auch Börsen dafür?
Da renne ich rum.
Ja.
Da renne ich rum und das ist das Schwierige. Ja, manchmal schreibe ich die Firmen an, aber Steif zum Beispiel ist dann nicht sehr kooperativ.
Die wollen ja, dass die Leute Umsatz machen.
Dass sie ein neues
dass
kaufen.
Sie was Neues kaufen.
Die haben das noch nicht auf dem Schirm, dass das nicht dasselbe ist und dass man das einfach machen muss, weil die Leute das brauchen. Und ich habe gerade gehört, dass die Hälfte der Menschen vereinsamt bei uns. Ja, aber das ist ja kein Wunder, weil wenn die alle nur noch in einen Computer reinschauen, wie sollen die da noch Kontakte pflegen?
Und dann wird das Tier ja noch wichtiger.
Und da wird das natürlich wichtig, weil das kommt mit. Also ich habe Familien, da hat jedes Kind hat ein Tier, die Mutter, der Vater, und die gehen alle mit ihren Tieren ins Bett. Aber das ist der Normalfall, gell? Das ist kein außergewöhnlicher.
Ja, wir sind gleich kurz vor 23:30. Das schwätzt sich weg wie nichts mit uns zwei. Gell? Das habe ich Ihnen schon gesagt am Anfang. Wenn das Thema toll ist, dann denkt man, mein Gott, rennt die Zeit hier weg. Das erlebt man ganz oft in dieser Sendung und das ist auch schön. Also Sie haben gerade erzählt, wenn ein Kind ein Lieblingstierle hat oder eine Lieblingspuppe, wäre es schlau, das mehrfach zu haben. Zum einen, weil es das Spielzeug schont, weil es nicht so schnell einfach kaputt wird oder so abgenutzt ist, dass man es nicht mehr retten kann, sogar mit ihrer Kunst nicht. Und auch, weil es ein bisschen hygienischer ist. Was geben Sie denn für Pflegetipps grundsätzlich? Man sagt, ein Stofftier, ein Plüschtier, wie gehe ich damit um? Eine Puppe, vielleicht sogar mit schönem Haar, wie gehe ich damit um? Wie kann man das gut erhalten?
Also eigentlich nur, dass man damit natürlich fürsorglich umgeht, dass man also nicht zwei Kinder dran zerren und das auf diese Art und Weise strapaziert wird. Aber wenn man normal spielt, dann kann da überhaupt nichts passieren. Und wenn man die Haare nicht abschneidet, dann
was leicht vorkommt,
bleiben sie auch lang. Ja, sehr oft. Aber auch da habe ich dann nur Mittel, dass ich sage, ja gut, dann kommt alles runter und machen wir eine neue drauf.
Tatsächlich? Machen Sie dann so eine Art wie eine Perücke?
Dann mache ich eine Perücke drauf.
Und das knüpfen Sie dann?
Nein, sind vorgefertigt.
Die sind vorgefertigt, ja. Kriegen Sie, gibt es eben so Teile wie eine Perücke, die Ihnen die Arbeit dann wirklich erleichtern? Muss ich sagen, auf ein paar Sachen kann ich zurückgreifen, die gibt es.
Ja.
Aber zum Beispiel, also außer
so Perücke? Also zum Perücke, Augen. Glasaugen kann ich ja nicht selber blasen, aber ich habe einen riesen Fundus an alten Augen.
Gesagt, wir haben das alles
ich habe Augen, die seit 70 Jahren nicht mehr hergestellt werden.
Jetzt sind Sie, haben Sie mir gesagt, eine Perfektionistin. Das ist natürlich schwierig.
Ja, das ist leider, manchmal ist es auch ein Nachteil, ja.
Weil Sie Sachen nur dann rausgeben, wenn Sie das Gefühl haben, das ist jetzt gut.
Wenn ich hundertprozentig mit mir zufrieden bin.
Ja. Ganz ehrlich gesagt, das kostet natürlich auch ein bisschen Geld. Also wenn Sie da tageweise hinarbeiten, das hat seinen Preis. Sind die Leute, ist Ihnen das bewusst, dass Sie da so viel Arbeit damit haben, dass Sie sagen, ich kann es da eben nicht für 10,50 Euro machen? Ist Ihnen das bewusst?
Ja, wenn ich Ihnen dann erkläre, warum das so ist, dann schon. Also wenn ich den Preis nenne, dann schlucken sie natürlich schon erst einmal, weil sie sich den Zeitaufwand nicht vorstellen können. Aber wenn ich ihnen dann sage, was
sie
da
tun
gemacht
müssen,
wird.
Die ja, Schritte, die Arbeitsschritte, die notwendig
dann,
sind.
Dann verstehen sie das schon. Ja, dann sagen sie meistens, ja, also das habe ich mir natürlich nicht so gedacht. Und dann sind sie auch bereit, das zu bezahlen. Aber es ist immer noch unterbezahlt. Weil manchmal ist es so, dass man eine Reparatur anfängt und durch diese Reparatur wieder ein neuer Schaden entsteht, den man vorher aber gar nicht wissen kann. Mhm. Und dann hat man praktisch zwei Baustellen. Also das kommt schon vor. Es kommt auch vor, dass wenn ich mal einen Arm hinmache aus Zellerleut, dass der beim Hinmachen kaputt geht.
Ja.
Und das ist dann natürlich schon immer schwierig, ja. Aber da kann man nichts machen, weil das Material ist halt altersmüde. Und wenn ich mit einer Puppe komme, die 90 Jahre alt ist und ich will da einen Arm hin und ich bin glücklich, dass ich einen finde und dann geht der aber beim Hinmachen kaputt, wo ich sowieso ganz vorsichtig bin, das kann sich ja kein Mensch vorstellen. Diesen Arm hinzumachen kann ein normaler Mensch nicht machen, weil er nicht so umgeht damit, als wie ich.
Weil er nicht weiß, wie die Schritte sind, die man da, wie man es machen muss einfach.
Ja, und da entsteht ja so eine Spannung, wenn man vom einen Arm zum anderen rüber ein Gummi macht, dann muss der ja so sein, der Gummi, dass der zweite Arm nicht lose runterhängt, sondern dass der durch die Spannung gehalten wird. Und dann ist es aber schwierig, in dieses kleine Stückchen die Befestigung nicht zu machen.
Arbeiten Sie mit Lupe?
Noch oder? Nicht.
Also das geht gut.
Ich sehe noch.
Okay. Weil das stelle ich mir halt so kleinteilig vor. Dass ja, ich sage, ich brauche ein gutes Licht, ich brauche Licht, brauchen Sie
Licht
gutes.
Licht brauche ich schon.
Ja.
Dass man sagt, aber im Großen und Ganzen sehe ich noch gut.
Ja, weil da gibt, ich denke jetzt gerade so an so Zahnarzt zum Beispiel. Mein Zahnarzt hatte, als er ein bisschen älter war, schon hatte dann so eine Lupenbrille auf, die auch gleichzeitig Licht hatte. Ja, noch geht das. Es hält Sie jung, gell, Ihr Geschäft?
Ja, schon.
Ja.
Ja, die Gespräche mit den Leuten, ich meine, die erzählen mir natürlich auch ihre Geschichten. Dass die Menschen, die auf der Flucht waren und wo die Russen gekommen sind, die aus Litauen sind, wo die Russen gekommen sind und haben ihnen alles weggenommen und auch die Puppe weggenommen. Und dann hat der die auf den Lastwagen geschmissen, die Puppen, und dann hat das Kind geschrien wie verrückt. Und zwar so, dass der die Puppen wieder runtergeholt hat und hat es dem Kind wieder in den Arm gedrückt. Das hat mir eine Kundin erzählt. Das war ihr ganzes Leben lang, hing ihr das nach.
Mhm. Aber sie hat es ja gehabt wieder, Gott sei
sie
Dank.
Sie hat es ja wieder gehabt.
Und
ja.
Sie haben es richtig.
Ja, jetzt
können,
ist natürlich ja, diese Puppe, die hat einen Wert, den,
ja,
den wir nicht schätzen können.
Ja.
Also ich, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, ja, ich weiß, das ist es nicht wert, dann sage ich, kein Thema.
Das kann man
ich
nicht beurteilen.
Alles,
genau.
Alles, was möglich ist. Alles, was möglich ist, mache ich.
Man kann den Wert nicht festlegen. Nein. Wir sagen vielleicht mal, was willst du jetzt mit dem Ding noch, aber
ich
für den Menschen ist das halt wichtig, natürlich. Also ich stelle mir vor, dass Sie sehr viel Freude aus dem, was Sie da tun, auch ziehen und Befriedigung.
Ja. Ja, das kann ich schon sagen. Also ich bin mit dem, was ich mache, absolut zufrieden. Und da sieht man, dass ein Mensch, der also praktisch keine so tolle Ausbildung hatte, wie heute zum Beispiel die Kinder in meinen Augen haben, dass sie Englisch lernen und dass sie auf der anderen Seite wenig gefördert werden, was Kunst anbelangt und was die Handarbeit anbelangt. Aber dass man doch draus was machen kann. Dass man immer, jeder Mensch hat irgendeine Fähigkeit. Man muss nur die finden.
Schön, dass Sie Ihre gefunden haben. Gab es mal einen Fall, an den Sie sich erinnern, wo Sie sagen, da bin ich tatsächlich sogar mit meinen Fähigkeiten einfach dann gescheitert, das war nicht möglich? Sowas kommt sicher auch vor, oder? Dass man sagt, das konnte ich jetzt nicht mehr richten, mich sehr bemüht. Oder sagen Sie, irgendwas Besseres kriege ich immer hin?
Nein, es gibt Fälle, da sehe ich das schon, dass das nicht mehr machbar ist.
Und dann sagen Sie es auch ehrlich.
Dann sage ich, ich kann ein neues nähen, aber ich kann das nicht mehr retten. Sie haben zu lange gewartet.
Also wenn man, auch das wäre ein Rat von Ihnen, wenn man ein geliebtes Stück hat, dann wirklich kommen mal und es zeigen. Nicht
wenn das erste
Loch
schon entsteht, kommen und zeigen und nicht warten, bis
man sagt, jetzt
fünf Löcher drin sind.
Ja. Haben Sie Vorlieben? Sagen Sie, ich mache lieber Plüschtier oder ich mache lieber eine Puppe, oder ist Ihnen das beides gleich wert?
Nein, ich mache lieber eine Puppe als ein Plüschtier.
Weil?
Ja, weil das
einfach Ihre Anfänge waren.
Für mich
Puppen.
Natürlich viel sinnvoller ist, ja. Weil das mehr Wert hat, als wenn ich, also für mich vom Kaufmännischen gesehen, ja. Ich bin ja irgendwo nur Kaufmann.
Klar.
Vom Kaufmännischen gesehen ist es einfach für den Kunden, dass er das wieder hat.
Ja.
Aber es ist nicht so, dass man was für die Nachwelt gerettet hat.
Ja.
Und wenn ich eine alte Puppe repariere, dann ist die ja schon 120 oder 100 Jahre alt. Und dann ist es wertvoller für mich.
Gibt man die gern wieder her, wenn man sie schön gemacht hat?
Alles. Ich gebe alles.
Also haben Sie keinen Kummer und sagen,
nein.
Die hätte ich jetzt selber
wenn
gern.
Die Leute, nein, zu mir sind immer die Leute kommen, und das Verkauf, was ich alles ja, fällt Ihnen das nicht schwer? Das fällt mir überhaupt nicht schwer. Ich kann mich von allem trennen.
Haben Sie in Ihrem Privatleben, also im häuslichen Umfeld, gibt es da Puppen?
Ja. Ja, ich habe eine kleine Vitrine,
da
sitzen so ganz besondere Sachen drin oder Dinge, die ich gekauft habe, wenn ich mal auf Reisen war, die besonders schön sind. Also ich kaufe also kleine Sachen, ich habe einmal Wiener Bronzen gesammelt und die stehen da auch drin. Aber seit 10 Jahren kaufe ich nichts mehr, also für mich.
Wir sind ja in der Vorweihnachtszeit und natürlich gehört auch Spielzeug, Steiftier, Plüschtier, Puppe schon auch zu den Geschenken. Da unterhalten wir uns gleich, ob Sie Tipps haben für Eltern, wo Sie sagen, also wenn ihr euch die Anschaffung überlegt, bitte achtet da und da drauf. Jetzt sind wir ja in der Vorweihnachtszeit. Merken Sie das im Geschäft, Frau Stadler? Kommen da mehr Leute, wollen die andere Sachen als sonst?
Ja, es kommen mehr, die was reparieren lassen, zum Beispiel von der Mutter, und die eine Puppe bringen, die man wieder herrichten muss.
Als
und dann
Weihnachtsüberraschung.
Als Weihnachtsüberraschung für die Mutter. Und wo dann eingekleidet wird. Und
Schöne Idee. Ist
vermehrt an Weihnachten.
Ist eine schöne Idee eigentlich. Ja. Jetzt, wenn jemand neu kauft, eben ein Plüschtier oder eine Puppe, möchte seinem Kind Enkele schenken, welche Tipps würden Sie dem mitgeben? Auf was soll der oder die achten? Wo sagen, wenn ihr was Neues kauft, bitte da und da und da, legt ein Augenmerk drauf.
Ja, das kommt darauf an, wie alt das Kind ist. Weil wenn das ein kleines Kind ist, ist es nicht ratsam, in meinen Laden zu gehen mit dem Kind, weil das Kind völlig überfordert ist. Weil das auch einen anderen Geschmack dann hat als wie die Mutter. Aber erstmal weiß es überhaupt gar nicht, was es will. Weil das einfach so beeindruckend ist.
Diese
Vielfalt erschlägt sie.
Ja.
Erschlägt ja schon Erwachsene, aber dann ein Kind schon gleich gar. Also bei einem größeren Kind muss man halt schon mal vorfühlen, was er sich vorstellt, ob sie jetzt eine Puppe haben will mit langem Haar und eine modernere, oder ob sie lieber was Altmodisches wollen, wie zum Beispiel Käthe Kruse Puppe oder so. Und dann spielt natürlich auch der Preis eine Frage, das kommt noch dazu. Ja.
Bei der Plüschtiere?
Man kann eigentlich, bei den Plüschtieren.
Da kriegst du ja welche für 10 Euro und welche für 120, also wenn man es mal vergleicht.
Ja.
Da gibt es ja große Unterschiede in Qualität natürlich.
Ja, aber ich muss sagen, bei den Plüschtieren ist es so, dass es schon der größte Teil für Sammler ist.
Gibt es ganz wunderbare Sachen. Also Sie haben die Fähigkeit gehabt, eine Lücke zu finden im Leben, auch im Münchner Geschäftsleben. Sie haben da was ausgefüllt über die letzten 5 Jahrzehnte fast oder mehr sogar. Und Sie haben sich da eine Expertise erworben, die heutzutage sehr, sehr selten ist. Ich hoffe, Sie können noch ganz lang für Ihre Kunden, die zu Ihnen kommen und denen Sie helfen, weitermachen. Und es erfüllt Sie ja und es hält Sie jung, wenn ich Sie so anschaue und das so sagen darf. Da sieht man, dass es zufrieden macht. Sie strahlen das aus.
Ja, das ist schon richtig, ja.
Also, in diesem Sinne, ja, eine gute Vorweihnachtszeit, ja, wünsche ich Ihnen. Und auch, dass es gut klappt, einfach nur lange mit dem, was Sie, ja, da machen. Weil Sie haben gesagt, solange es mir gut geht, bin ich im Geschäft.
Ja, schauen wir mal.
Hände in den Schoß legen, das ist nichts für Sie.
Werden wir sehen.
Alles Gute gut, für Sie, eine, ja, gute Vorweihnachtszeit. Ja. Schön, dass Sie da waren. Für Gott. Ja.